Hallo Dominik.
Hi Robert, freut mich hier zu sein.
Außer im Dschungel und am Polarkreis, wo warst du sonst noch überall?
Hauptsächlich bin ich in Deutschland unterwegs gewesen oder beziehungsweise im ganzen Dachraum, das heißt in den Alpen, Schweiz, Österreich und so weiter. Genau, in Deutschland hauptsächlich Schwarzwald, Pfälzerwald und viel natürlich ging bei mir daheim im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Aber auch Thailand, das war so der erste Kontakt mit dem Dschungel zum Beispiel. Auch überall in Schweden schon und Korsika zum Beispiel. Ja, also es gibt viele Länder, wo ich schon mal war.
Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Welches Land?
Mich zieht es immer wieder zurück in den Dschungel. Also irgendwie ist es immer der Amazonas, der es mir einfach angetan hat. Also ich war dieses Jahr ja lange, 3 Monate am Stück in Costa Rica, auch sehr geil. Aber der Amazonas ist halt schon richtig cool.
Okay, danke für den kurzen Einblick in deine bisherigen Reisen. Wir gehen nochmal zurück ganz zum Anfang. Woher kommt dein Interesse am Survival-Training?
Ich bin damals über diverse Outdoor-Aktivitäten in diese ganze Sache gerutscht. Also das heißt, ich habe früher war ein bisschen Mountainbiken, ein bisschen Klettern und Kanufahren und so weiter. Genau, einfach so hobbytechnisch und bin dann mal, ich kann mich gut erinnern, bin dann mit dem Mountainbike mal durch den Wald gefahren und habe dann gedacht, es wäre jetzt echt spannend zu wissen, wo ich jetzt hier Wasser herbekomme, weil ich hatte keins dabei und ich war durstig. Es wäre interessant, wo ich jetzt Wasser herbekomme und wie ich das einschätzen kann, sodass ich halt einfach was zu trinken habe. Genau, und dieser Gedanke hat mich dann immer losgelassen, einfach mal danach zu forschen, wie das funktioniert. Und kurz darauf habe ich irgendwo im TV, glaube ich, eine Reportage gesehen zum Thema Survival und dachte ich, ey cool, sowas gibt's, das ist super spannend. Da kann man so viele Themen damit vereinen. Und genau, dann kam eins zum anderen. Also das heißt, ich konnte dann halt einfach alle Outdoor-Themen vereinen und habe dann praktisch einen Kurs mitgemacht, Ausbildungen mitgemacht und so weiter.
Das heißt, so hast du dann auch gelernt über Kurse, Ausbildungen. Hattest du irgendwie eine bestimmte Person, wo du dann einen Kurs gemacht hast oder hast du einfach alles mitgenommen, was du so bekommen hast?
Ich habe eigentlich tatsächlich alles mitgenommen, was ich bekommen habe. Also es ging natürlich zuerst mal los mit überhaupt mal Kontakt haben oder ein bisschen intensiver draußen zu sein in der Natur. Habe dann dazu ein praktisch Wochenendseminar mitgemacht, das ging über 3 Tage. Und da hatte ich dann schon relativ viel Wissen mitbekommen, sodass ich auch relativ autark draußen klarkomme. Dadurch habe ich dann natürlich noch mehr Feuer gefangen. Gell? Ich habe dann zig Bücher gelesen und noch viele weitere Kurse gemacht, auch längere Kurse, Ausbildungen und so weiter. Also zum Beispiel als Wildnisführer 1,5 Jahre oder jetzt 4 Monate am Stück als Expedition Leader.
Was ist das, Expedition Leader?
Beim Expedition Leader Training, das habe ich dieses Jahr mitgemacht. Das war einen Monat lang praktisch ein Mountain Leader Training in UK, Wales. Und dann waren wir noch 3 Monate lang in Costa Rica im Dschungel. Und Ziel der Ausbildung ist es praktisch dann, Gruppen durch entlegene Wildnisgebiete zu führen. Hauptsächlich Dschungel natürlich, deswegen fand es auch im Dschungel statt. Genau, und da war dann halt so Dinge dabei wie einfache Dinge wie baue ich irgendwo einen Unterschlupf, wie finde ich Wasser und Nahrung, eben das ganze Zeug, was ich eigentlich auch schon wusste und schon mitgebracht habe durch frühere Erfahrungen. Es war aber auch viel Leadership dabei und so weiter und einfach Gruppen draußen in einem Wildnisgebiet zu handeln, auch Notfallszenarien und so weiter, Erste Hilfe, eben das ganze Zeug.
Du hast vorher schon gesagt, du bist ursprünglich drauf gekommen, weil du wissen wolltest, wie du selber an Wasser kommst. War das dann auch das Erste, was du gelernt hast?
Es war mit eins der ersten Themen, genau, weil es geht prinzipiell immer um die 4 Prioritäten, Schutz, Feuer, Wasser, Nahrung, die man bei einem Survival-Training lernt. Und von dem her war dieses Thema auf jeden Fall schon dabei, genau.
Wenn du, wir haben es schon gehört, Costa Rica, Schweden, jetzt Wales, wenn du auf so eine Reise gehst, bereitest du dich dann immer auf die lokalen Gegebenheiten vor und wie sieht dann die Vorbereitung aus?
Also jetzt in diesem Fall von einem Expedition Leader Training, das war praktisch eine geleitete oder ein organisiertes Training von jemand anderem. Da bereite ich mich nicht so intensiv vor, weil ich einfach eine Liste bekomme, wo drauf steht, das und das muss ich mitbringen. Mhm. Genau. Aber wenn ich jetzt eigene Expeditionen unternehme, wie in den Amazonas zum Beispiel oder nach Schwedisch Lappland, Polarkreis oder sowas, dann schaue ich schon, was sind die Gefahren vor Ort. Und wie kann ich das Risiko so gut es geht minimieren? Und danach richtet sich dann eben auch das Equipment, das ich dann einpacken muss oder die Vorbereitungen. Also brauche ich vielleicht, wenn es jetzt in den Dschungel geht, irgendwelche Impfungen. Genau, wenn es jetzt an den Polarkreis geht, was brauche ich da? Was macht das Wetter mit mir? Da ist es kalt, es regnet, also brauche ich dementsprechend Schutz vorm Wetter. Also das heißt regenfeste Kleidung zum Beispiel. Wie schaut es aus mit einer Evakuierung? Wie kann die stattfinden? Wie ist die örtliche Notrufnummer und so weiter und so fort? Das sind alles Dinge, mit denen ich mich befassen muss.
Gibt es irgendwas Konkretes, was man sagen kann, dass egal wo man hingeht, so die und die Schritte funktionieren immer oder das kann man immer machen?
Prinzipiell schon, ja. Das ist auch das Spannende an dem Thema Survival und allgemein Outdoor. Es funktioniert eigentlich alles gleich. Also das heißt, diese vier Prioritäten, die ich gerade eben angesprochen habe, Schutz, Feuer, Wasser, Nahrung, die funktionieren überall auf der Welt gleich. Also egal, wo ich ein Feuer mache auf der Welt, als Beispiel, zum Beispiel Feuer, dann halt egal, wo ich dieses Feuer mache, die Prinzipien sind immer gleich. Ich fange immer an mit Zunder, also mit ganz feinem Material, das ich irgendwie entzünden muss. Natürlich gibt es dann in Deutschland anderes Zundermaterial als jetzt irgendwo im Dschungel. Die Materialien unterscheiden sich. Aber die Eigenschaften, die dieses Material haben soll, sind überall gleich. Nämlich, es muss trockig sein und fluffig, soll eine große Oberfläche haben. Jetzt um ein paar Dinge, um ein bisschen Wissen aus den Kursen zum Beispiel jetzt hier schon mit reinzubringen. Genau, das lässt sich überall adaptieren und das ist das Spannende, das macht auch den Reiz irgendwie aus, überall unterwegs zu sein und zu allen Jahreszeiten vor allem.
Du warst ja schon sowohl im Dschungel in Thailand als auch im Amazonas. Gibt es da Unterschiede?
Ja, der Dschungel im Amazonas ist natürlich riesig. Also der Amazonas ist der größte Regenwald der Erde. Und das merkt man eben natürlich auch an. Also ich meine, in Thailand gibt es natürlich genauso große Dschungel oder nicht genauso groß, aber auch große Dschungelgebiete. Der Amazonas ist einfach gigantisch und ja, mich wundert es immer wieder, wie lange man braucht, um dort irgendwie von A nach B zu kommen, egal womit. Also wenn wir dort sind, dann müssen wir auch mit dem Fahrzeug zum Fluss fahren und vom Fluss dann mit dem Boot in die Lodge, wo es dann halt mit dem Kanu oder sowas losgeht oder zu Fuß. Und die Reise, die dauert einfach einen halben Tag.
Und noch zum Dschungel. Mein kleiner Bruder interessiert sich gerade sehr für die YouTube-Serie Seven vs. Wild. Hast du von der schon mal gehört?
Ich habe von der schon mal gehört, ja.
Ja, genau. Von Fritz Meinecke. 7 Influencer müssen 7 Tage lang nur mit Kleidung und bis zu 7 ausgewählten Gegenständen überleben. Und ich glaube, die aktuelle Staffel läuft entweder noch, ich bin da nicht so ganz im Thema drin, aber sie ist entweder gerade zu Ende oder kam zumindest vor ein paar Wochen live. Die war in Panama auch im Dschungel. Hast du mal eine Folge gesehen?
Nein, tatsächlich nicht.
Das ist schade, ich wollte nämlich jetzt deine Expertenmeinung einholen, okay, um rauszufinden, wie realistisch das ist. Aber
wir können gern drüber sprechen, also ich hatte ja viele Kollegen beziehungsweise Kursteilnehmer von uns, die mich darauf angesprochen haben, weil also ich kriege viel Nachfrage und viele Leute sagen, ja, hast du das gesehen und was sagst du dazu und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, also es ist cool, wie alles gemacht ist und so weiter. Ich habe die erste Staffel angeschaut, aber nicht bis zum Schluss, weil als Erfahrener ist es manchmal schwierig, dann diverse Dinge mit anzuschauen und irgendwann war es mir dann zu langweilig, um ehrlich zu sein.
Warum ist es für dich da schwierig, das mit anzuschauen? Weil die Leute Fehler machen, oder?
Ja, genau. Ich sehe es zum Beispiel, oder ich sah es damals bei der ersten Staffel dann halt, dass ich am Anfang schon bei den ersten paar Folgen schon gesehen habe, wie sie sich die Unterschlupfe bauen, mit einem Flachdach zum Beispiel. Das geht gar nicht, weil da das Wasser nicht abfließen kann. Das weiß ich, weil das weiß ich aus meinen Erfahrungen, das habe ich am eigenen Leib erlebt und das sage ich meinen Kursteilnehmern immer wieder, dass das nicht geht. Und dann sehe ich das da in dieser Sendung und ich kann nicht eingreifen. Und dann kam es später irgendwann mal, ging es ums Feuerbohren und so weiter und Feuerbohren ist mein Steckenpferd. Also ich liebe Feuerbohren und also wo man praktisch nur mit einem drehenden Holzstab eine Reibung erzeugt und so mit Glut. Und dann ging es darum und ich habe gesehen, ich habe einfach viele Fehler entdeckt und das war dann schwierig für mich.
Ja, ich glaube aber in einer gewissen Weise geht es da tatsächlich auch drum, weil ich merke auch, wenn ich meinen Bruder irgendwie sehe, wie er das anschaut, der regt sich auch die ganze Zeit drüber auf. Und gut, ich sage jetzt mal, er hat eigentlich keine Ahnung, aber er regt sich auch über so Zeug auf, wie können die nur jetzt ein flaches Dach bauen oder?
Okay, aber er hat schon mal viel Wissen, was das angeht, so wie es aussieht, auch wenn er es vielleicht noch nie in der Praxis getestet hat. Aber
ja. Ich glaube, er hat viel zu viel Zeit, um sich so Zeug auf YouTube anzuschauen.
Wahrscheinlich. Und da kann man auch Erfahrungen sammeln. Wobei ich immer wieder sage zu den Leuten, das, was ihr auf YouTube seht, ist nochmal anders, wenn man das dann, ja doch, wenn man es live selber macht, in der Natur und selber mal erlebt. Und genauso ist es, wenn dann die Leute bei uns im Kurs sind und die sagen, ja klar, baue ich mir so eine Laubhütte, klar mache ich mir so ein Schrägdach, aber ich möchte lieber unter meinem Tarp übernachten, also unter meiner Plane. Dann sage ich, nein. Übernachte in dieser Hütte, denn du hast Geld bezahlt jetzt in diesem Kurs, um das zu machen und um die Erfahrung mitzunehmen. Und nur dann funktioniert es halt auch, gell? Weil nur wenn ich dann das Ding baue und ich schlafe da drin und ich merke, dass es heute Nacht hier und da reintropft, weil es regnet, nur dann kann ich was lernen und nur dann weiß ich, wo ich das nächste Mal was besser machen muss, wenn ich es brauche und wenn es drauf ankommt.
Wie lange brauchen Leute ungefähr, um so eine Hütte zu bauen oder so einen Unterschlupf?
Je nach Größe natürlich und verfügbare Materialien vor Ort sollte man auf jeden Fall so 3 Stunden einplanen für eine Person für einen normalen Unterschlupf.
Jetzt Profi oder jemand, der das noch nie vorher gemacht hat und nur unter Anleitung macht, wie es grob funktioniert?
Ich würde jetzt mal sagen, ja, so auf dem Weg zum Profi.
Okay, wie lange brauchst du ungefähr?
Ja, doch schon auch 3 Stunden. Also es ist immer, man kann es schlecht einschätzen, weil es halt wirklich stark abhängt von der Örtlichkeit. Also wie viel Laub liegt drum oder was habe ich überhaupt für Materialien? Muss ich viel von weiter weg beschaffen und so weiter? Also muss ich viel ranbringen oder finde ich alles direkt vor Ort im Umkreis von 20 Metern? Aber ja, also so eine Faustregel ist eigentlich so 3 Stunden, bevor die Sonne untergeht, sollte man seinen Schlafplatz haben und sich und angefangen haben, seine Hütte zu bauen.
Ich habe gerade schon gesagt, mein Bruder ist ein großer Survival-Fan und er hat mir auch gesagt, ich soll dich unbedingt nach Krokodilen fragen, das war ihm sehr wichtig. Hast du schon mal welche gesehen, irgendwelche Erfahrungen mitgemacht?
Ja, klar, aber jetzt keine schlimmen. Also im Amazonas sehen wir natürlich immer wieder Kaimane und das Spannende ist auch, dass der Dschungel, gerade wenn es dunkel wird, richtig lebendig wird. Also zum einen, was die Geräusche angeht natürlich, denn während es bei uns im Wald einfach richtig, richtig ruhig ist, geht es da nachts richtig los im Dschungel. Überall hört man Vögel pfeifen und ja, irgendwelche Insekten und so weiter. Und Affen brüllen in der Ferne, Brüllaffen und so weiter. Genau, und wenn man dann aber auch mal mit der Taschenlampe und im Kanu nachts durch die überfluteten Wälder fährt, dann sieht man halt immer, überall eigentlich ganz viele ja, so 2 leuchtende Augen am Flussufer und da weiß man ganz genau, das sind Kaimane und die können halt teilweise richtig groß werden, 5 Meter lang. Wir haben schon kleine gefangen, also so 1,5 Meter lang oder sowas, Babys einfach nur, aber so große habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Also was heißt zum Glück, ich würde sie gerne mal sehen, aber mit sicherem Abstand natürlich.
Wenn wir gerade schon so bei so ja, doch schon ein bisschen gefährlicher in Sachen sind. Ist dir irgendwann mal tatsächlich was passiert, wo du gedacht hast, uiuiui, das war knapp?
Ja, also ich meine, draußen zu sein, so wie ich es mache, ist es ja schon immer gefährlich. Und die Gefahr muss auch mit dabei sein, weil ja, ohne Gefahr ist es nicht wirklich Freiheit. Also wenn praktisch keine Gefahr da ist, ist es irgendwo gezähmt, muss ich sagen, und dann ist es keine richtige Freiheit mehr, beziehungsweise keine richtige Wildnis. Von dem her ist die Gefahr allgegenwärtig. Aber was mir jetzt so spontan einfällt, ist zum Beispiel damals im Zion National Park in Utah, USA passiert. Da wollte ich mit einem Kumpel zusammen wie so eine Canyoning-Tour machen. Also wir wollten einem Canyon folgen.
Noch kurz, läuft man da dann irgendwie durch Wasser oder?
Genau.
Ich kenne das nur, ich war irgendwann mal im Urlaub, wo das dann in, ich glaube Österreich war das.
Ja, genau, ja. Es ist im Prinzip das Gleiche, nur dass wir das halt auf eigene Faust gemacht haben. Das heißt, es funktioniert so, dass du dir praktisch einen Transporter buchst, der dich dann halt zu dem Trailhead fährt. Das heißt, der bringt dich irgendwo in die Berge, von da aus steigt man aus und folgt dann diesem Canyon über zig Kilometer. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, 10 oder sowas, 15. Und da ist man dann schon in guten halben Tag unterwegs. Und dann hat der Fahrer von diesem Fahrzeug damals gesagt in der Früh, heute soll es gewittern. Und im Zion National Park ist es halt so, da gibt es diese Slot Canyons, die halt wirklich teilweise nur 1,5 Meter breit sind. Und wenn es dann da halt in 50 Kilometer bergauf irgendwo regnet, dann wird dieses Gebiet halt super schnell geflutet. Und Sturzflut ist halt einfach eine der größten Gefahren dort und die reißt dich weg und dann bist du in 0, nix tot. Das ist wirklich schlimm. Und da hat er gesagt, es ist wir haben Sturzflutgefahr. Genau, wollt ihr diese Tour machen? Ja oder nein? Und dann haben wir halt kurz uns angeschaut, mein Kumpel und ich, haben überlegt, ja, wo kommt das Wetter her? Kommt es flussaufwärts oder kommt es eher flussabwärts? Wann soll das kommen und so weiter? Und dann haben wir gesagt, okay, das Wetter kommt eher, ich glaube, Richtung Süden oder sowas, war es damals, also flussabwärts irgendwo. Mhm. Und es soll erst gegen Mittag aufziehen. Und so lange haben wir noch ein Zeitfenster, in dem wir es schaffen müssten, diesen Canyon zu durchwandern. Und wir haben uns aussetzen lassen, haben das gemacht. Also da gab es dann teilweise wirklich so kleine Korridore, die komplett geflutet waren mit Wasser, wo man dann unter Felsbrocken und eingekeilten Baumstämmen durchtauchen musste und so weiter. Also war super abenteuerlich. Und dann waren so die schwierigsten Stellen vorbei und dann kam auf einmal von unten eine riesen Wolkenfront und hat man gesehen in der Ferne Platzregen, Hagel, Gewitter und wir sind dann noch im Canyon gewesen, haben uns dann praktisch die Rucksäcke über den Kopf gehoben, um uns vor dem Hagel zu schützen und sind wie die Blöden rausgerannt, irgendwo seilig die Böschungen, die Täler hoch zu unserem Parkplatz, wo dann unser Auto stand, haben uns ins Auto reingesetzt, Radio angemacht und dann kamen da schon die Meldungen mit alle raus aus den Nationalparks, Sturzflutgefahr, richtig krass, gell, und dann haben wir uns umgedreht und haben dann praktisch hin, wenn man aus dem Fenster rausgeschaut hat, gesehen, wie überall Wasser, also riesen Wasserfälle runterkamen, wo vorher noch kein Wasserfall war.
Und ihr seid den Fluss hochgelaufen oder runtergelaufen?
Also wir haben uns oben absetzen lassen und sind dann der Strömung gefolgt, praktisch flussabwärts, genau.
Okay, das war jetzt eher so ein gefährlicheres. Hast du noch irgendein Highlight, was du so in den Jahren auf deinen Reisen mitbekommen hast?
Ja, also die Highlights passieren eigentlich immer, wenn ich irgendwo weiter weg bin. Also so wie dieses Jahr dann bei dem Expedition Leader Training in Costa Rica, da war es halt auch dabei, war auch so eine Tour dabei, das war eine Dschungel-Tracking-Tour praktisch, die ging über 6 Tage und das war einfach phänomenal. Also das war natürlich auch gefährlich immer irgendwo ein bisschen, weil, ich meine, da gibt es die gefährlichsten Schlangen der Welt und so weiter und die sind halt ganz klein. Aber einfach diesen bergigen Dschungel mit seinen Schluchten zu sehen, geführt von einem Einheimischen, vom Volk der Bribris, das war das schon richtig cool. Das ist ein eingeborener Stamm dort noch, der dort an der Grenze zu Panama noch sein eigenes Dorf hat im Dschungel. Da kommt man auch nur mit dem Boot hin, das führt sogar einen Schotterweg hin, genau. Aber die leben dort noch relativ ursprünglich und also die sind trotzdem schon, haben auch ja, so ein teilmodernes Leben. Also die haben schon Handys, kochen aber noch auf dem Feuer und haben noch Strohdächer. Also das ist spannend, ja, das ist so ein geteiltes Leben irgendwie. Und der Guide, der hat uns praktisch dann 6 Tage lang durch den Dschungel geführt. Wir waren jeden Tag woanders, sind durch Flüsse geschwommen, ja, haben richtig krasse Flussdurchquerungen gemacht und haben einfach viel gesehen und erlebt in der Zeit. Und das war so eins meiner Highlights dieses Jahres.
Ich merke gerade schon, ich schaue auf die Uhr und sehe, dass wir uns ein bisschen verquatscht haben. Und ich habe ja noch ein paar andere Themen für die Sendung vor, deswegen muss ich hier leider Schluss machen. Nochmal danke, Dominik Knausenberger, Abenteurer und Survival-Trainer. Danke, dass du hier warst.
Danke auch.